Herzlich willkommen im Kaffeehaus. Ich bin ganz überrascht, dass so viele Leute gekommen sind an diesem heissen Sommerabend. Cornelia Hendry und Abderrahim Essaher sind zu Gast bei mir. Ein binationales Paar. Sie ist St. Galleri. Er ist Marokkaner, seit 1995 gelebt. Cornelia in Essaouira führt dort ein wunderschönes Boutique-Hotel, die Villa Maroc. Ihr produziert dabei auch Bio-Olivenöl, Arganöl. Und ihr erlebt wahrscheinlich in eurem Leben dort immer wieder mal einen Kulturenseiltanz. Warum habe ich das Wort Seiltanz gewählt? Weil es manchmal eben nicht einfach wird sein, weil es jetzt richtig und falsch ist, eben halt je nach Blickwinkel von der Kultur ganz etwas anderes kann sein. Das heisst, auf so einem höheren Seil kann man vielleicht manchmal ein bisschen runterfallen. Aber ein Tanz ist ja auch etwas Schönes, das den Kopf aufmacht und beflügelt und darum eben Kulturenseiltanz. Und weil das Kaffeehaus gerne um den Globus wandert, haben wir im Januar bei euch unten als Gast abgemacht, dass ihr heute zu mir raufkommt. Allerdings haben wir dort noch nicht gewusst von der arabischen Revolution, von der arabischen, was da passiert ist in dem halben Jahr. Darum reden wir auch ein bisschen über das. Auf jeden Fall jetzt mal zuerst herzlich willkommen im Kaffeehaus. Bienvenue. Zuerst jetzt für die Leute, die euch noch nicht gut kennen. Wie hat die Geschichte angefangen? Ist jetzt dort Cornelia als Schweizer Touristin am Strand von Agadir sich am Brünen gewesen und dann hat sie den Marokkaner angelacht und dann hat sie gefunden, das ist jetzt die Liebe von meinem Leben.
Ja, fast so ist es gewesen. Aber nur fast so. Nein, der Abderrahim, mein Mann, heute ist dort mal in die Schweiz gekommen aus beruflichen Gründen. Er ist in die Schweiz gekommen für Weiterbildungen. Und
ja, was ist da passiert?
Meine Schwester hat dort mal in dieser Firma gearbeitet und hat jemanden gebraucht, wo sie hat dann, das sind eine ganze, wie soll ich sagen, eine ganze Klasse Leute gewesen, die sind aus der ganzen Welt gekommen, aus China, aus Neuseeland, aus Marokko. Und meine Schwester hat da müssen Wochenendaktivitäten organisieren und sagt mir halt einmal, du komm, du redest doch besser Französisch als ich, komm du mit. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. Also eben nicht sagen dir am Strand, wie man eigentlich annimmt, aber
sondern streng am Schaffen.
Streng am Schaffen, ja. Richtig.
Und dann ist es gerade Le Coup Foudre, oder? Sich gesehen und dann gewusst, wir wollen zusammenziehen. Ja,
wie wollen wir sich das vorstellen? Wie das bei allen Paaren geht, oder? Ja klar, wir haben von Anfang an gewusst, das ist es und das machen wir. Alle Hindernisse auf die Seite geschoben, oder? Ja, so ist es gewesen.
Aha. Okay, und von Anfang an auch klar gewesen, dass es Marokko wird sein und nicht in der Schweiz. Das hättest du dir da, als ihr euch das erste Mal kennengelernt habt, können vorstellen, dass du jetzt dann noch nicht auf Marokko abziehst und ihr dort ein Hotel zusammen aufmacht.
In der ersten Verliebtheit ja wahrscheinlich schon, aber wenn man es dann nachher genauer anschaut und in die Detailplanung geht, ist da vieles zwischen ihnen dann noch passiert, bis es dann schlussendlich so weit gewesen ist. Die Entscheidung, warum Marokko und nicht Schweiz, ist sehr wahrscheinlich gekommen, weil man in Marokko als Ausländer einfacher lebt, meinen wir, als Ausländer Farbige in der Schweiz. In Marokko als Ausländer ist man gut akzeptiert. Für Marokkaner sind die Europäer einfach irgendwo übergestellt. Also in Marokko ist man als Ausländer da, wo man in der Schweiz als Ausländer ziemlich sicher da unten ist. Also der Anfang wäre sicher viel schwieriger gewesen in der Schweiz als in Marokko, trotz diesen kulturellen Unterschied, trotz der Frau in einem muslimischen Land. Ja.
Und also du hast das Gefühl, für ihn wäre es schwieriger gewesen da in der Schweiz?
Ich glaube, für ihn wäre es schwieriger gewesen in der Schweiz. Ja, das hat angefangen mit, wo er, wir haben uns interessiert natürlich dafür, wo er sich beworben hat in einer Firma, wo er vorher Schulungen gemacht hat bei ihnen, wie es dann wieder ausgesehen für einen Job für ihn, hat man einfach gesagt, ja, mit deiner Ausbildung, mein Mann hat in Frankreich studiert, müsstest du in der Schweiz einfach wieder unten anfangen.
Mais toi, tu aurais pu t'imaginer de vivre aussi en Suisse. Also hättest du dir auch können vorstellen, dass du in der Schweiz wohnen?
Je vous remercie d'abord de nous accepter, enfin de nous accueillir ici, dans le Café House. Et je remercie toutes les personnes qui sont présentes ici. Et je commencerai par le contraire, ce qu'il a dit. Il ne m'a pas rencontré chez la sœur, mais on s'est rencontré dans un bar.
Also, sie haben sich in einer Bar kennengelernt, nicht bei der Schwester.
Nein. Ich bin in der Bar gewesen, wegen meiner Schwester.
Juste une blague. Non. La question est très intéressante pour moi de savoir si je pourrais vivre ici en Suisse au début de notre rencontre. C'était posé déjà la question au départ dans notre, pendant notre rencontre. Et c'était très difficile pour moi de venir ici parce que j'ai fait mes études en Europe, j'ai fait mes études en France. J'avais un diplôme supérieur et je voulais exercer dans mon pays, de ramener un savoir que je peux apporter quelque chose dans mon pays. Mm-hmm. C'est ça, c'est la première question. Pour nous, on était jeunes parce que ça, c'est déjà en 1980 et c'était très difficile pour moi de vivre ici. Maintenant, la question, je laisse traduire peut-être.
Ich tue es mal kurz zusammenfassen. Also es ist so gewesen, er hat seine Ausbildung in Europa gemacht, in Frankreich, aber er wollte mit seiner Ausbildung eigentlich etwas für sein Land machen, in seinem Land.
c'est très court.
C'est beaucoup plus court, ouais, c'est plus court.
Bah, réellement, la Suisse, c'est un pays formidable. C'est un pays où j'ai rêvé quand j'étais petit, quand je voyais les cartes postales avec la montagne et la neige. Je dis, bon, c'est sur le paradis. Bon, mais maintenant, je suis ici. Mais franchement, je veux dire, de mon point de vue propre, depuis que je connais un peu la culture suisse, en se mariant à ma femme, de passer la moitié de vie entre la Suisse et le Maroc, c'est très agréable.
Also er hat natürlich Schweiz kennt, Postkarten-Schweiz mit den schönen Bergen und so. Und schlussendlich muss man sagen, eigentlich das Beste ist jetzt so ein bisschen halb wohnen, oder? So eigentlich tunen, aber hier und wieder mal raufkommen. Mais si tu es ici, quel pays tu vois cette carte postale quand tu es ici? Also siehst du das Postkarten-Schweiz, wenn du da bist, oder für eine Schweiz nimmst du vor?
Bah, la carte postale, on voit toujours cette montagne qui est très très haute, qui est à Zermatt. Comment ça s'appelle?
Matterhorn.
Voilà. C'est ça l'image que nous avons. Et je pense que la plupart de ma génération, mes copains, la Suisse pour eux, c'est cette montagne enneigée et qui se fait un rêve. Tout est vert et tout est blanc en même temps de la montagne. Donc ça, c'est notre vision de la Suisse de l'extérieur.
Disons. Et maintenant, ta vision?
Bah, ma vision, elle n'a pas changé. Non, ma vision, si j'aurais le choix maintenant de dire, bon, est-ce que je peux vivre maintenant en Suisse? Je dirais vivre pas tout le temps. Mm-hmm. Je suis dans un pays de la Méditerranée, nous avons le soleil tout le temps, chose qui est très difficile de les avoir, surtout on est pendant les vacances ici, on a que la pluie. Bon, ça c'est le. Mais je disons, de passer que des moments ici en Suisse, je dirais pas non.
Also, so eine gewisse Zeit in der Schweiz, warum nicht? Aber c'est klar vom Mittelmeer, vor allem wenn man an unsere Temperaturen denkt, ist etwas anderes wie heute die Temperatur. Ich finde jetzt die nicht so übel in der Schweiz, aber c'est pas tellement mal, non, les températures aujourd'hui.
Ça va très agréable.
Vielleicht an dieser Stelle einen kurzen Einschub, damit wir auch eure Kulissen kennenlernen. Ich komme nachher noch mal kurz zurück auf das Leben dort, auf das Leben da. Aber zuerst so ein Projekt für die es auch noch nicht kennen, die Villa Maroc. Wie beschreibst du die?
Villa Maroc.
Um ein bisschen Werbung machen, weißt du?
Ja. Die Villa Maroc für mich ist Marokko. Es gibt ja viele Hotels, die stehen irgendwie in einem Land, aber haben nichts mehr von diesem Land. Oder es gibt viele ganz schöne Hotels, aber die sehen in Japan gleich aus wie in Zürich und in Paris. Villa Maroc ist noch ein Hotel, wo marokkanisch ist, wo man sich daheim fühlt. Es ist mehr ein Haus als ein Hotel. Es ist, man lebt wirklich noch in alten marokkanischen Mauern. Es sind Häuser aus dem 18. Jahrhundert. Vier Häuser, die zusammengeschlossen worden sind zu einem Hotel mit 20 Zimmern. Das ist also eine angenehme Größe. Ist das, was man heute ein Boutique-Hotel nennen würde. Romantik-Hotel. Jedes Zimmer sieht anders aus. Es gibt nichts so vereinheitliches. Wir legen Wert darauf, dass wir einfach möglichst marokkanisch bleiben. Wir bieten marokkanische Küche an, dünn die natürlich erweitern. Ich bin ja ehemalige Hauswirtschaftslehrerin. Wir legen Wert auf eine gepflegte Küche. Wir haben auch schon ein Kochbuch rausgebracht. Aber immer einfach beim Marokkanischen bleiben.
Und dann habt ihr da noch Öl mitgenommen. Du hast mir erzählt, ihr geht ganz speziell schauen, wegen Bio-Olivenöl, dass da auch noch andere Pflanzen darunter wachsen, nicht Monokultur.
Ja, das Öl ist dann nach ein paar Jahren Hotellerie gekommen. Also wir haben ein paar Jahre Tag und Nacht fast für das Hotel gearbeitet. Hotellerie, Tourismus, kann man sich vorstellen, ist wie soll ich sagen, sehr anspruchsvolle und zum Teil auch ein bisschen oberflächliche Angelegenheit. Irgendwann haben wir Lust auf mehr Erdung, auf mehr Natur und mehr Bodenständiges. Und mein Mann, die Geschichte ist, müsste eigentlich er erzählen, wieso dass wir Olivenöl machen.
Pourquoi vous faites de lui?
Bah, c'est toujours à cause de ma femme.
Avec sa Frau.
Non, au début, bon, au Maroc, l'huile d'olive au Maroc, c'est quelque chose, parfois c'est très difficile de trouver une très bonne. Et ma femme, elle a toujours acheté de l'huile de Toscane, l'huile d'olive de Toscane. Et à chaque fois qu'on arrive, la bouteille de Toscane. On arrive en Suisse, on achète de l'huile de...
Also toskanisches Olivenöl hast du gekauft.
Wo ich jeweils mitgenommen habe auf Marokko, weil mir das Marokkanisch einfach nicht geschmeckt hat.
Also ich kaufe im Fall aus Toskanisch.
Ja. Ben, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis j'ai dit un jour, nous avons acheté une petite ferme avec quelques oliviers. Et j'ai dit, bah, écoute, je me lance un défi et je vais te faire une très bonne huile d'olive. Comme ça, je te fais oublier l'huile de la Toscane. Et ça a commencé.
Heute hat das geschafft, wir machen ein sehr gutes Öl und ich würde nie mehr Toskanisch kaufen.
Nie mehr? Ja, und eure Ziele und eure Träume, soll es jetzt so weitergehen mit der Villa Maroc oder gut, von ihm haben wir es jetzt gehört, so halb Schweiz wäre vielleicht noch gehen, aber würdest du wieder gerne in die Schweiz kommen? Oder ist dein Zuhause jetzt unten? Oder würdest du gerne so weit in die Zukunft schauen?
Ja, das ist auch so... Das ist etwas, was ändert im Verlauf der Jahre. Also unser Ziel ist einmal gewesen, dass wir aufs Alte hin vielleicht halb wohnen zwischen Marokko und der Schweiz. In der Zwischenzeit muss ich sagen, ist das Leben in Marokko einfach schon sehr angenehm. Wir altern anders, die alten Leute sind respektiert, die alten Leute sind noch draussen, wie man das aus Südeuropa kennt. Oder? Wir sitzen noch aufs Stühle vor das Haus und man kann raus, das Wetter ist halt auch dementsprechend. Man muss sich nicht daheim einschliessen, man muss nicht Angst haben, dass man ausrutscht auf dem Schnee und man kann noch raus und die alten Leute sind unterwegs.
Also hast du das Gefühl, die alten Menschen sind da einsamer?
Ja. Ja, meine ich ganz sicher.
Es halt einfach Altersheim und dort ist die Familie, wo man halt...
In Marokko spielt die Familie noch eine wichtige Rolle. Ja, man ist halt aufgehoben und noch mehr ältere Leute.
Gut, das ist eigentlich ähnlich. Also da sieht man schon, Italien, Spanien ist ja schon eine Steigerung von uns und dann Marokko wahrscheinlich noch halt einen Schritt mehr. Aber was gefällt dir in dem Land? Also was sind die Momente, wo du wirklich sagst, das ist ein wunderbares Land. Wo ist es vielleicht auch für dich manchmal schwieriger in Marokko?
Also was schön ist in Marokko, ist, dass die Leute einfach sehr herzlich sind, offen sind, gastfreundlich sind. Sie nehmen das Leben ruhiger, man ist weniger gestresst. Das Wetter spielt sicher eine grosse Rolle. Und Marokko ist ein Land, wo man ganz viel, also wir sind jetzt 15 Jahre, 16 Jahre in Marokko, ist ein Land, wo man einfach ganz viel noch hat können machen. Viel, was einfach in Europa, in der Schweiz schon gemacht ist. Man hat die Chance gar nicht mehr. Also dass wir uns in die Hotellerie gewagt haben, das war überhaupt nicht unsere Domäne gewesen. Mein Mann ist Elektroingenieur, ich wie gesagt Hauswirtschaftslehrerin. Klar haben wir es miteinander streng am Anfang, aber wir haben es miteinander geschafft, das Hotel aufzubauen und so zu führen, dass es eine angenehme Arbeitsstelle ist für uns, oder ein Arbeitsprojekt.
Halt.
Ja. Und ja, in der Schweiz hätte man müssen eine Ausbildung haben und oder? Es wird Patent.
Es ist einfach noch
weniger. In Marokko kann man ganz viel machen.
Es ist noch weniger gemacht.
Es ist weniger gemacht. Es ist vielleicht auch heute noch vieles möglich.
Ja. Wie
ist
denn da mit dem Hotel gewesen? Also da haben wir nämlich vorher noch nicht angeschaut. Sie sind ja da einfach angelaufen und dann haben wir das Haus gesehen und dann kaufen wir, machen wir ein Hotel oder ist das schon ein Hotel gewesen? Oder?
Weil in Marokko war ein Hotel gewesen. Es ist 1990 eröffnet worden als kleineres Hotel, als was es heute ist. Aber wir haben etwas Bestehendes, Funktionierendes übernommen. Mal. Und das war sicher natürlich ein grosser Vorteil gewesen. Es ist schon mal gelaufen. Wir sind dann einfach reingekommen und haben uns müssen einarbeiten und schauen, dass es auch weiterläuft.
Und der ehemalige Besitzer hat dann euch angeboten, habt ihr ihn angefragt, ist es zum Verkauf gestanden? Oder?
Ja, das ist auch... Das Leben schreibt ja lustige Geschichten, oder? Wir sind in diesem Hotel gewesen als Gäste. Und haben eigentlich vor, ein anderes Haus zu kaufen und das auszubauen zu einem Hotel. Das ist am selben Tag ins Wasser gefallen, aus verschiedensten Gründen. Wir kommen zurück ins Hotel, ganz enttäuscht und geschlagen, sind am Nacht und sagen irgendwie, das wäre es doch. Und dann mein Mann fragt den Kellner zuerst. Der Kellner schickt uns die rechte Hand von der Geschäftsführerin und dann sagt er, wollen wir nicht verkaufen? Und der sagt, vielleicht. Und zwei Minuten später haben wir es gekauft.
Okay.
Also das ist dann wirklich null Komma plötzlich gegangen. Wir beide noch angestellt. Wir beide haben müssen alles auflösen und sind ja, 4 Monate später da gestanden, haben sie die Hand genommen und haben es geführt.
Wobei ich weiss es vom Kaffee aus, manchmal ist es gescheiter, wenn man ins kalte Wasser gerührt wird. Dann überlegt man nicht zu lange und das ist manchmal sehr gefährlich, wenn man zu lange überlegt.
Das stimmt, aber wir haben uns doch auch jemanden gefragt beim ersten Jahr, jetzt irgendwann fällt uns die Decke auf den Kopf. Irgendetwas, es ist fast schön zum Wahrsein.
Also mir ist die Decke so da manchmal auch auf den Kopf runtergefallen, das kann ich dir auch sagen. Nein, aber einfach ja, manchmal halt, wenn man lange überlegt, dann kommen wieder Zweifel und dann kommt wieder die Vernunft. Richtig, ja. Und, ja. Wo ist es denn schwieriger in Marokko? Da ist noch dann 2 Tage von der Frau gefahren. Also du hast gesagt, was schön ist, aber wo hast du mir das Gefühl, wo hast du immer noch ein bisschen zu nacken drinnen?
Ja, anecken tue ich als Schweizerin einfach, aber ich weiß nicht, wer da falsch ist, ob das ich bin oder ob das die anderen sind. Aber man hat halt einfach, wenn man aus der Schweiz kommt, ein bisschen andere Vorstellungen, wie es arbeiten sollte ablaufen, was man von jemandem kann erwarten kann. Aber eben, hankerum, wenn ich mich wieder ärgere, wir diskutieren miteinander, immer sagen, wenn es ja nicht so wäre, wäre es nicht Marokko. Es ist ja schließlich nicht Schweiz, sondern wir sind in Marokko und das sind auch viele Vorteile von Marokko, dass man eben nicht rennt und macht und schafft vom Morgen bis am Abend. Aber halt in einem Hotel, meine, es steht eine Schweizer Führung, dann erwartet man auch Schweizer Sauberkeit und Schweizer Pünktlichkeit und Schweizer Effizienz, es ist einfach so. Und dort ist für mich halt vielleicht manchmal schwierig.
Ja, wie weit will man eben authentisch Marokko vermitteln und wie weit ist man dann eben gleich der Schweizer, der Luxus oder einfach halt ja, die Superkeit, Pünktlichkeit und so weiter möchte. Aber wenn du vergleichst zwischen Mentalität oder besser gesagt, eben da habe ich jetzt Marokko, da haben wir Schweiz haben wir jetzt gemacht, kann man eigentlich nur verlieren. Vergleichst du gerne zwischen den zwei Welten oder versuchst du Marokko sein zu lassen und Schweiz sein zu lassen?
Das müssen wir vielleicht mit dem Mann fragen. Aha. Was er meint, also ich versuche natürlich, also ich denke, ich lebe gern und gut in Marokko und meine, seit 15 Jahren ja, bin ich eingelebt.
Est-ce que ta femme, elle compare beaucoup la Suisse avec le Maroc, si vous discutez, mais c'est en Suisse assuré, hein?
Heureusement que non.
C'est faut que ne fait.
Et la comparaison est injuste si on peut comparer les choses par rapport à ici et au Maroc. Parce qu'il y a deux choses qui sont très, très importantes, c'est que la culture est différente. Même dans le couple, nous deux, nous avons deux cultures. Parfois, il y a une friction. C'est pas tout est beau, tout est agréable, etc. Mais parfois, bon, je continue. C'est tellement difficile parce que la culture, elle est là. Chacun a sa culture. Et vis-à-vis de ce qu'on voit, on veut faire mieux, mais parfois comme en Suisse, mais c'est impossible de le faire. Donc il y a deux façons de voir les choses. C'est impossible de faire comme ici.
Also gibt es zwei Visionen, zwei Blickweisen, zwei Kulturen. Das ist natürlich nicht immer nur einfach. Und da gibt es halt manchmal auch Reibungen, das ist klar. Meine Mitarbeiterin, die du gesagt hast, eben irgendwie, ich bin halt Schweizerin und so. Und ich mich gefragt habe, elle est comment, comme Chef? Wie ist der Chef? Ich dachte, elle est très européenne. Und hat ein bisschen Nase gerümpft. Da hat sie mir gemeint. Ich frage jetzt ganz naiv, jetzt bin ich ein bisschen böse.
Eine Mitarbeiterin von uns im Hotel hast du gefragt, ja.
Sie ist jetzt nicht mehr, kannst du mit niemandem mischen.
Ich glaube, wir erwarten sehr viel von unseren Angestellten. Wir erwarten irgendwo halt auch, was man in der Schweiz erwartet, dass jemand Fürschi will in seinem Job, oder? Dass jemand nicht stehen bleibt. Und in Marokko ist es manchmal halt schon so, es ist schwierig, zum Arbeit zu finden. Es ist schwierig, eine attraktive Arbeit, eine gut zahlte Arbeit zu finden, eine Arbeit zu finden, die der Arbeitgeber einem deklarieren tut, dass man sozialversichert ist und so weiter. Und dann ist es halt manchmal schon so, wenn sie dann die Arbeit haben, dann bleiben sie ein bisschen sitzen auf ihrem, oder? Auf ihrem Stand, wo sie jetzt gerade sind. Wir erwarten halt von jemandem, dass er Führung geht, dass er Ambitionen hat, dass er wachsen will im Betrieb, dass man will Verantwortung übernehmen will. Das ist nicht immer der Fall. Und dann, wir erwarten natürlich, klar, wir erwarten Pünktlichkeit und den Gastgeber überhaupt möglichst viel. Barbara könnte mitreden, Barbara hat einmal 1,5 Jahr bei uns gearbeitet. Also wir erwarten sicher viel, wir geben aber auch viel. Dafür geben wir auch, jeder ist deklariert, jeder ist sozialversichert,
Krankenkasse. Ist auch von eurer Seite her. Richtig. Oder vielleicht der marokkanische Arbeitgeber halt die zahlte Ferien nicht so geregelt sieht,
wie du. Ja.
Trotzdem das Verhältnis vielleicht zwischen dir und der Bevölkerung? Ich meine, du hast die Wahl gehabt, um auf Marokko zu kommen. Jemand, der von diesem Land, also von Marokko, auf Europa muss emigrieren, weil es halt einfach ums Überleben geht. Ist nicht die gleiche Situation. Ist da manchmal nicht nie dumm, dass jetzt du einfach hast können sagen, ja, ich finde es jetzt schön dort und ich will dort wohnen. Wenn du jetzt mit den Leuten schwätzt oder so, spürst du da nie etwas so?
Nein, das spüre ich eigentlich nicht. Also Marokkaner träumen davon, nach Europa auszuwandern. Die jungen Marokkaner wollen alle auswandern nach Europa. Irgendwo haben sie das Bild vom Paradies Europa. Und wir haben junge Angestellte gehabt, die sind gegangen und die sind zurückgekommen, weil sie sehr ernüchtert waren innerhalb kürzester Zeit, weil einfach das Leben in Europa nicht so ist, wie man sich es vorstellt.
Erzählst du das ihnen einmal auch?
Das wissen sie auch. Also man redet natürlich viel untereinander, oder? Und das natürlich, eben die auswandern, die Emigranten, die in Europa leben, die Wahl ist sicher nicht einfach. Einer, der nicht muss gehen. Also meine, all die Marokkaner, denen es gut geht, die wollen nicht nach Europa. Die leben gut in Marrakesch, Casablanca, Rabat und Essaouira, oder? Die gehen, das sind die, die einfach keine Arbeitsstelle finden, oder? Ja, es geht ums Überleben. Mhm.
Und jetzt, wenn ich vorhin gefragt habe, wie hast du mit den Leuten, wie hast jetzt du zum Beispiel als Ausländerin, wenn du das Hotel aufgebaut hast, mit den Behörden, haben sie da Holzknüppel ins Bein gelegt, da kommt eine Frau und die ist eh noch von außen. Ist das Verhandeln einfach gewesen mit diesen Leuten oder haben sie einfach gerade mit ihm nur verhandelt?
Das habe ich immer noch, für das haben wir noch.
C'est-à-dire la communication avec les autorités, hein? Si c'était difficile pour elle. Et... Puis elle a dit, c'est pour ça que tu es ici. Tant mieux.
Nein, das wäre schwierig. Also es ist absolut machbar. Ich bewundere so Frauen, die alleine kommen und alleine etwas aufbauen. Das geht. Aber es braucht viel Nerven. Und ich weiss, in den Anfangsjahren, wo wir das alles noch miteinander gemacht haben, für halt ganz am Anfang, weil wir halt Bewilligungen braucht und so weiter. In Marokko, wenn man auf die Polizei muss oder zum Gouverneur muss oder irgendwo hin, da gibt es immer ganz schöne Warteräume, oder? Und die Warteräume sind so eingerichtet, dass es leicht dämmerig ist und ein bequemer Stuhl. Man verschläft, weil man muss immer so lange warten. Man kommt gar nicht raus, wieso dass wir jetzt wieder da sitzen und wieso warte ich jetzt und auf was warte ich eigentlich, oder? Also das ist uns passiert in unseren Anfängen. Da ist ein Auto ausgeraubt worden, wo bei uns ein Gast von uns bei uns vor der Gas, aber nicht auf dem privaten Villa Maroc Parkplatz oder so. Und dann hat uns die Polizei anzitiert, wir müssen kommen. Und dann sind wir befragt worden, wie wenn wir das Auto ausgeraubt hätten. Also, und zuerst muss man natürlich warten, man kommt in den Raum und muss warten. Und dann wird man so behandelt, wie wenn wir die Diebe wären und die Verantwortlichen. Das ist so ganz am Anfang, da habe ich irgendwann gesagt, so ganz, eben Schweizer ist genervt und was mache ich da und wieso muss ich da und wieso muss ich überhaupt gerade stehen für etwas, was gar nicht mit mir zu tun hat, sage ich dem Polizeikommissar, ja eigentlich würde ich meinen, dass das die Aufgabe der Polizei wäre, um die Straße zu sichern. Er ginkt und tut und macht natürlich, oder? Das sagt man ja nicht, das sagt man nicht in der Schweiz. Und hat auf die Reaktion gewartet, die vom Polizeikommissar kommt. Und der zum Glück hat das locker genommen, wir waren noch gut befreundet. Aber es hätte ganz anders gehen natürlich, oder? Also das macht man nicht in Marokko, so benimmt man sich nicht.
Gut, ich habe einmal eine Reiseteilnehmer, ich bin noch Reiseleiterin, die hat einen Albert-Videofilm gemacht und hat dann auch immer gefunden, dass sie alle Polizeibösten filmen. Mhm. Und hat dann auch nicht ganz verstanden, dass das die Les Autorités, die haben das nicht so klar gefunden.
Nein, das findet sie nicht lustig.
Gut. Wir haben es vorher von den Vorurteilen gehabt oder von den Bildern, die sie haben von Europa. Jetzt geistert wahrscheinlich auch in den Köpfen der Europäer ganz viele Vorurteile umeinander, dass ein Europäerin, der in den arabischen Raum geht, alle Freiheiten aufgibt. Es gibt da so zementierte Bilder, es gibt da das Buch und den Film, ich tue meine Tochter. Also da wird mit, eben, du tust schon die Augen, ist Schwarz-Weiß-Malerei, oder? Wirst du viel konfrontiert in Gesprächen mit den Schweizern mit diesen Vorurteilen, oder wo du auch entschieden hast, zum gehen? Hast du das viel müssen anhören? Jetzt gibst du alles auf, was du hast.
Ja, ich glaube, es haben sicher viele gefunden, ja, die schon wahnsinnig, das überhaupt zu machen. Ich denke, das ist einfach ein persönlicher Entscheid. Also bei uns, ich kann mich da nicht so... Ich habe das machen wollen und habe das gemacht, sagen wir so. Und all die, die Marokko kennen, die werden sich diese Frage nicht stellen, weil Marokko ist so ein europanäheres Land und ein freies Land von den arabischen Ländern. Sicher das offenste am meisten nach Europa orientierte. Und also ich kann als Frau keins von meinen Rechten aufgeben, würde ich jetzt behaupten. Also ich bewege mich genauso, wie ich mich da auch würde bewegen und habe die gleichen Freiheiten. Und dann wäre es vielleicht interessant, halt auch für alle Schweizer, die noch nie in Marokko waren, zum Wissen, ich glaube, dass es in Marokko mehr Frauen an führenden Stellen hat als in der Schweiz. Also es ist überhaupt nicht so, dass die Frau unterdrückt ist und daheim ist und den Kopf durchdreht und nicht raus darf. Und in Casablanca, Rabat, die grosse Firma, also da sind ganz viele Frauen, sind Geschäftsführerinnen.
Und das Frauenstimmrecht gibt es schon länger in Marokko als in der Schweiz, so nebenbei.
Und Politikerinnen gibt es sehr wahrscheinlich auch mehr als in, gut, die Schweiz ist jetzt gerade im Moment sehr gut. Ja. Aber ist ja auch nicht immer gewesen und in Marokko gibt es viele marokkanische Politiker.
Aber trotzdem, du erlebst nichts da irgendwie von Unterdrückung. Ist das vielleicht auch Glück? Also, ist das wirklich mit allen Marokkaner Männern oder so? Oder gibt es da vielleicht wirklich. Ist das realistisch, das Bild, das vielleicht rumgeistert, dass vielleicht jetzt eine irgendeinen anlacht, hier in der Schweiz, ist er eigentlich auch liberal, ist aber dann nachher unten und hat das Gefühl, ja, jetzt bin ich unten, jetzt ist die Gesellschaft um mich herum, jetzt hat die Frau gefälligst das Kopftuch anzulegen?
Also ich kenne Frauen, die in Essaouira leben und Kopftuch tragen. Die sind übertreten zum Islam, was ja nicht nötig wäre. Ich habe das nicht gemacht zum Beispiel. Aber ich denke. Also die ich jetzt kenne, die wollen das so. Ich glaube jetzt nicht, dass das stark von ihm auskommen ist. Ich behaupte, ich meine, mir würde das Formen jemanden heiratet auch merken oder ausdiskutieren. Oder,
hoffentlich.
Ja, ich hoffe es ja. Also eben der Fall von der Mahmoudi oder wie sie heisst, ist für mich ein bisschen suspekt. Aber es verkauft sich besser, wenn es so geschrieben ist.
Mhm, natürlich. Oder? Du hast vorhin angesprochen, du bist Katholikin geblieben, die meisten Muslim. Ist das, da gibt es kein Problem, das geht gut so, also das ist toleriert. Oder würde es lieber beachtet werden, wenn du die Religion würdest ändern?
Nein, überhaupt nicht. Das wird nicht nachgefragt, nicht. Das macht man, wie man es im umgekehrten
eben,
Fall
umgekehrt müsste er ändern.
Laut Islam gibt der Vater dem Kind die Religion weiter. Also wenn jetzt eine Marokkanerin würde einen Schweizer heiraten, müsste er konvertieren, damit die Kinder muslimisch sind. Wenn sie in Marokko leben, wenn sie in der Schweiz leben, ist das nicht der Fall.
Jetzt haben wir es vorhin kurz vom Kopf durch gehabt. Ist ein Detail, aber eigentlich geht es eben gleich ein bisschen um mehr. Es ist auch ein Symbol. Wie erlebst du das als Frau in Marokko, oder eine Frau, die in Marokko den Schleier trägt? Hast du das Gefühl, die ist, eben du hast vorhin gesagt, nicht, die machen das als freiwilliges Stück, aber wirkt sie für die Unterwürfiger, wenn eine andere Frau in der gleichen Stadt, die sie nicht trägt?
Also das Kopftuch ist natürlich ein sehr grosses Thema. Das Kopftuch, es gibt verschiedene Gründe, ein Kopftuch zu tragen. In Marokko ist es ein Kopftuch. Es ist nicht irgendwie ein Burka oder irgendetwas, wo man nur noch die Augen sieht. Das marokkanische Kopftuch ist wirklich ein Foulard, das einfach um den Kopf getragen wird. Wie man könnte ein Foulard tragen, weil man im Cabrio unterwegs ist. Oder? Das Traditionelle. Jetzt ist in den letzten Jahren ist das Kopftuch einfach so ein Thema geworden, das halt auch aus Frankreich stark diskutiert wird, wo in Europa, wo auch in der Schweiz diskutiert wird, dass es auch in Marokko irgendwo Veränderungen gegeben hat. Ich beobachte jetzt, dass es in Essaouira stark auch Mode ist. Also man trägt heute das Kopftuch so, es ist immer assortiert zu dem, was man anhat. Man hat noch kleine Bröschchen hier, um es heben. Es ist eine Modesache einerseits. Es kann eine religiöse Sache sein, es kann auch sein, dass der Mann das will. Es gibt alles. Es gibt immer... Marokko ist ein freies Land, man ist sehr tolerant, man ist sehr offen, es gibt alles.
Mir mal aber eine Marokkanerin gesagt hat, ja, wenn ich das Kopftuch habe, ich fühle mich überhaupt nicht weniger. Ich fühle mich sogar respektierter angesehen. Man lässt mich in Ruhe, man macht mich nicht blöd an. Das klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen böse. Ist es denn nötig in dem Land, dass man ein Kopftuch anlegen muss als Frau, dass man in Ruhe gelassen wird vom Mann?
Es ist vielleicht ein Ausrede. Es ist vielleicht eine einfache... man hört das viel. Ich lege ein Kopftuch an, dann habe ich kein Problem mit dem Mann. Dann lässt man mich in Ruhe. Aber ich glaube, dass das eben auch eine Einstellungssache ist. Also wir dürfen es nicht auf das reduzieren, sagen wir es so.
Gut, lassen wir mal das Thema Kopftuch. Vielleicht hat noch der eine oder andere noch eine Frage dazu. Ich möchte eigentlich auch nicht darauf herumhacken. Wir könnten jetzt sowieso noch Stunden diskutieren über Migration, über Entwicklung im arabischen Raum. Aber etwas, was mich doch noch Wunder nimmt, eben das, was in diesem halben Jahr jetzt abgegangen ist, eigentlich ein anderes Thema, nämlich die Umbrüche in der arabischen Welt. Viele in Europa sind überrascht gewesen, wo es angefangen hat. Ist ziemlich aus heiterem Himmel gekommen, paff. Überall ein Dominostein nach dem anderen ist Aber wie sind ihr auch überrascht gewesen?
Ja, wir waren auch überrascht gewesen. Also es ist sicher etwas, wo die Revolution, die ist gerechtfertigt. Es ist von den jungen Leuten gekommen, es ist von den gebildeten jungen Leuten gekommen. Die jungen Leute haben es satt, dass sie einfach keine Arbeitsstelle finden, dass sie irgendwie keine Zukunft haben. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass die Revolution von den jungen, gebildeten Leuten kommt. Die Revolution kommt nicht von den Islamisten. Mhm. Also es hat nichts mit Religion zu tun, sondern es geht darum, dass die jungen Leute eine bessere Zukunft wollen. Die jungen Leute wollen mehr Recht, wollen mehr Freiheiten. In vielen arabischen Ländern gibt es einen selbsternannten quasi König. Jemand, der mal gewählt worden ist und einfach gewählt ist, auf Lebensende. Oder? Und wenn man muss die Konstitution ändern und nachher will man noch den Sohn als quasi Erbfolge auch noch mit einbeziehen. Und das hat natürlich so viele Unzufriedenheiten geführt. In Marokko ist das Ganze viel ruhiger vonstatten gegangen. Das haben die sicher alle hier auch mitbekommen. Es hat Demonstrationen gegeben. Die erste hat leider ein bisschen zu Unruhe geführt. Aber das sage ich auch, jede Demonstration, ob das in Zürich ist oder in Paris oder halt in Casablanca, führt immer zu so Sachen rundherum, wo man eigentlich gar nicht wollte. Die zwei Demonstrationen sind schon so organisiert gewesen, dass es nicht mehr zu Ausschreitungen geführt hat. Das ist auch wichtig zu wissen. Bei der ersten war das einfach noch nicht so gewesen. Bei der zweiten haben es Menschenketten organisiert, die Geschäfte geschützt haben, dass keine Scheiben mehr eingeschlagen werden, dass nichts mehr ausgeraubt wird. Dass einfach und von dort an war es so, gewesen, dass Touristen in den Kaffee gesessen sind und Demonstrationen vorne durch marschiert sind. Also friedlich, die Ansprüche, die stellen, sind legal. Der König hat reagiert, hat sofort gesagt, dass also in den Zeitschriften, das ist auch noch wichtig zu wissen, in Marokko gibt es sehr kritische Zeitschriften, Zeitungen mit Döff, seine Meinung äußern, wir dürfen auch königskritisch schreiben. In der Zeitung ist gestanden, wir machen die Revolution mit dir oder ohne dich. Und das war am König gewendet. Und der König hat sofort reagiert und gesagt, wir machen das miteinander. Also er hat relativ schnell Eingeständnisse gemacht, wo im Moment so als wow und super entgegengenommen worden sind. Und nachher halt denkt man, ja, es könnte noch ein bisschen weitergehen, wir erwarten ein bisschen mehr. Und
aber hat der Wind aus dem Segel rausgenommen? Also hast du das Gefühl, dass in Marokko nicht das wird passieren, was in den anderen Ländern passiert ist, rundherum?
Wir glauben nicht, nein.
On a parlé de la révolution, bon, du changement dans les pays de l'Arabe, et ce que les gens veulent. Est-ce que tu penses s'il y a des autres gens, des autres personnes qui ont le pouvoir, est-ce que ça va changer vraiment ce que ces gens veulent dans leur pays ou also bringen neue Kräfte, neue Anführer von diesen Ländern, bringen die Ziele, die vorhin Cornelia formuliert hat, die Leute näher?
Je voudrais juste revenir à l'histoire du pays du monde arabe. Le monde arabe, l'indépendance, leur indépendance, ça ne dépasse pas en moyenne 50 ans. Ça veut dire que ces pays ont été colonialisés, soit par la France, par l'Angleterre ou par d'autres pays. Après ces 50 ans, les soucis, je ne sais pas si je continue ou...
Also, die Länder, die sind jetzt 50 Jahre im Prinzip Unabhängigkeit und vorne sind es Kolonialländer gewesen, von Frankreich, von England, anderen europäischen Ländern.
Le souci après l'indépendance, c'est de mettre les États en état de fonctionnement indépendante et de mettre des structures pour continuer vers développer le pays à leur manière de départ.
Le souci. L'indépendance heißt, dass man sie lässt, sich so entwickeln, halt ja frei, also selbstbestimmt können das Land weiterzubringen.
Malheureusement, pendant cette période de 50 ans, il y avait des gens qui ont pris goût au pouvoir, qu'ils ont resté pour plus longtemps. Quand vous remarquez, si je prends Kadhafi, si je prends d'autres comme l'Égypte, les gens qui sont restés 30 ans, 25 ans, 30 ans plus que ça pour le pouvoir. Et ça, c'est une chose qui est devenue après inacceptable. Pendant certaines périodes, on parlait beaucoup de l'islamisme. Ça veut dire Al-Qaïda, les gens qui veulent changer le monde arabe, même le monde à l'extérieur. Alors, juste pour revenir, parce que pendant ces gens qui ont pris le pouvoir, qu'ils ont pris le pouvoir, c'est difficile d'avoir une opposition des partis politiques d'opposition pour changer les choses. Alors, il y a la création, ou bien c'est les gens commencent à se manifester à travers la religion et l'islam. Mais ce qu'on constate pendant ce printemps arabe, c'est que les jeunes qui ont fait la révolution. Ce n'est pas les islamistes qui ont fait la révolution.
Also, es sind nicht die Islamisten, die die Revolution gemacht haben, sondern auch, was du schon vorhin gesagt hast. Es ist von den Jungen ausgekommen. Und eben vorausgegangen ist halt, ja, wo halt die neuen Machtinhaber, sei es Gaddafi, sei es Mubarak, einfach zu lang an der Macht waren und halt so noch die Leute dann in der Religion zum Teil halt auch die Unterstützung gesucht haben oder einen neuen Weg aus. Gesucht haben. Jetzt aber viele Länder im Westen haben ja eben lange Zeit die Machtinhaber unterstützt. Jetzt griff man in Libyen teils ein. Gleichzeitig haben wir aber auch immer wieder die USA kritisiert, die sich in fremde Angelegenheiten, also wir hier in Europa denke ich sehr häufig, wo sich in fremde Angelegenheiten dort einmischen. Wie ist die Sicht da? Also in der arabischen Welt ist es willkommen, dass Europa eingreift? Schaut man das richtig an? Machen das die Europäer ihre Hausaufgaben fertig, die sie als Kolonialmächte angefangen haben?
Also ich glaube, es kommt eben auch von Land zu Land, ist es sicher unterschiedlich. Eben, dass jetzt in Libyen geholfen wird, Libyen ist das sicher sehr recht, dass Europa mithilft. Ich glaube, in Marokko hätte man es jetzt nicht gern, wenn irgendwie Europa noch sich einmischen würde. Ja, also ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, peut-être toi tu pourrais mieux dire si les Français ou les Européens sont les bienvenus au Libye
pour aider maintenant aux pays arabes pour cette libération.
Bah, c'est déjà commencé avec ce qui se passait en Libye. Toutes les nations qui étaient là pour aider les Libyens à se mettre ensemble pour faire sortir Kadhafi. Donc c'est un bienvenu. Mais nous, ce que nous espérons encore plus, par exemple, si on regarde à côté la Syrie, avec tout ce qui est mort chaque jour, si on regarde le Yémen, il y en a d'autres pays qui aussi, on voudrait bien de l'aide dans ce sens-là. Pas seulement un pays par rapport à d'autres. C'est ça la chose.
Tu penses qu'en Libye, il y a les intérêts? Also ja, halt, dass man in anderen Ländern, also sprich jetzt in Syrien oder eigentlich in Jemen, viel mehr hinnimmt von Seiten von Westen, wie in einem libyschen Land. Und man würde sich eigentlich auch wünschen, dass in diesen Ländern mehr gemacht werden. Mais en général, si le Marocain, il juge ça plutôt bien que maintenant les Européens interviennent, c'est leur devoir qu'ils se mettent dedans, c'est votre histoire, où ça nous regarde aussi.
Mais bien sûr.
Also, betrifft das die Europäer auch, oder ist das etwas, was die Araber untereinander allein machen?
Bien sûr, parce que le monde est devenu un village. Ce n'est plus, avec tous les moyens de communication, le monde est devenu petit. Nous travaillons ensemble, vous avez besoin de nous comme nous avons besoin de vous. Et c'est que comme ça, la regard du nord vers le sud, qu'on pourrait se développer et qu'on pourrait travailler ensemble dans la tolérance, dans l'amitié, dans la coopération fructueuse. C'est que ainsi qu'on peut travailler ensemble.
Also, die Welt ist ein Dorf geworden und beide Seiten sind voneinander abhängig. Also von dem her ist es richtig, wenn die europäischen Länder eingreifen. Jetzt hat man in Europa, also teils da gehört man Stimmen, vielleicht auch Angst, irgendwie, dass die Revolten auch die Islamisten aufwind gehen. Die haben vorhin beide gesagt, das ist etwas, was von den Jungen herkommt. Aber trotzdem hört man immer wieder, ja, die alten Machtinhaber, die haben Training von Religion und Staat gewährleistet und dass dann die vielleicht nicht mehr gewährleistet ist. Ist die Angst begründet oder warum haben vielleicht auch eine andere Frage, warum haben die Extremen, also auch in Europa zum Beispiel die Rechtsextremen, vielleicht bei euch die Islamisten, so viel Aufwind und Stützung in der Bevölkerung?
Die Islamisten sind gut organisiert. Die Islamisten können direkt helfen. Sie sind immer sehr schnell bereit, an einer Familie, die in Not gelangt, zu helfen. Sie helfen den Jungen zu studieren. Aber es ist halt immer so, jemand, der hilft, will nachher auch etwas dafür. Oder? Die Islamisten, wir vergleichen die mit der SVP in der Schweiz, sind einfach volksnah. Sie wissen, wie man mit dem Volk muss reden. Sie sind an der Basis. Sie können mobilisieren, sie reden mit dem Volk, sie reden die Sprache, die das Volk wie die SVP in der Schweiz, sie sind einfach wirklich an der Basis. Oder? Sie reden eine Sprache, die anderen hören wollen, sie können Probleme ansprechen, sie können helfen. Ich weiß nicht, ob das die SVP macht, aber die Islamisten machen das. Und nachher sind sie natürlich auch da und wollen etwas, ist schon so.
Aber ist es in dem Fall vielleicht auch...
Ich kann répondre.
Alors, tu as compris, hein?
Non, je n'ai pas bien saisi, mais je sais de quoi il parlait. Mais juste de dire pour les islamistes, ils sont très bien organisés. Ça veut dire qu'ils apportent de l'aide, ils ont une politique sociale très développée. Ils sont là dans le, quand les autres ils ont besoin. Alors, mais ils ont un langage très populiste. Ça veut dire un langage terre à terre avec le peuple. Mais c'est un langage, c'est l'extrême droite dans le monde entier. Ils ont le même discours de s'approcher. Par rapport à, par exemple, tous les partis socialistes du monde, ils ont une vision très intellectuelle, ils ont un dialogue qui est pas tout à fait, touche pas vraiment à la base, mais il reste toujours pour le bien de tout le monde. C'est un peu très, très délicat de...
Also halt das, was wir schon vorhin gesagt haben, also dass sie halt eine Sprache reden, wo das Volk versteht, dass sie gut organisiert sind, dass sie den Leuten auch helfen. Und vielleicht auch eben ein bisschen der Vorwurf gegenüber halt den linken Kreisen, wo halt ein bisschen elitärer daherkommen. Vielleicht da jetzt auch die Frage, ist es vielleicht ein Fehler, dass die linken Kreise halt sogenannte, vielleicht eben jetzt Ausländerfrage, jetzt in der Schweiz, SVP, ist ja parallel eigentlich eben zu der islamischen Welt, dass man die halt nicht so gerne anspricht, vielleicht aus politischer Korrektheit heraus, eben vielleicht das Thema Schleier als Linke gerne nicht, lieber nicht tut, anreden und dass halt da die SVP wirklich etwas ins Maul nimmt, wo halt wirklich ein Thema ist. Ist das vielleicht die Schwäche von der Linken, nicht nur in der Schweiz, jetzt allgemein?
Also in Marokko ist es so, dass die anderen Parteien einfach viel schlechter organisiert sind und gar nicht so ein eine Leitidee haben, wie die Islamisten. Aber für die Islamisten ist es einfach. Die anderen Parteien, denen fehlt halt ein bisschen. Es ist nicht so wie in Europa, wo es eine starke Linke hat, wo eine intellektuelle Linke, wo halt ja, vielleicht weniger volksnah ist, aber da ist und ihre Ideen hat. Oder? In Marokko sind Parteien mehr, Politik im Allgemeinen mehr personengebunden. Außer dass die Islamisten, die arbeiten irgendwie, die sind gut organisiert.
Aber eben ist es vielleicht ein Problem allgemein von links, dass man manchmal ein bisschen mehr Respekt hat, vielleicht um das Problem beim Namen zu nennen.
Auf jeden Fall, ich denke schon, ja.
Aber jetzt zu der Frage am Anfang noch, ist es wirklich Gefahr da, dass jetzt da irgendwie je länger mehr in diesen Ländern neu vielleicht Religion und Staat vermischt wird? Oder ist das schwierig?
Est-ce qu'il y a un danger que l'État et la religion se mélangent de plus en plus dans les pays arabes?
Mais ils sont mélangés. Depuis toujours, ils sont mélangés. Parce que, bon, il n'y a pas... Nous n'avons pas le système laïque. Comme en Turquie, par exemple, qu'ils ont fait une séparation entre l'État et la religion. Mais tous les pays arabes musulmans, ils ont toujours le système un peu confondu. Hein, pour la... Mais ça, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, si je parle, par exemple, du Maroc, de problème des islamistes, c'est le seul pays au monde arabe qui a un parti politique islamiste. Un parti politique, c'est le seul pays au Maroc, dans le monde arabe, qui a un parti qui se présente aux élections. Ça veut dire une démocratie, c'est un choix. Donc, les gens vont voter et il y a un programme chez ce parti politique et ils vont le choisir. C'est comme si on peut parler maintenant d'un parti chrétien-démocrate quelque part en Europe. C'est chrétien, c'est quelque chose de religieux. Donc, mais quand même, l'avantage au Maroc, c'est qu'il y a, ils sont canalisés dans un parti politique. Ce n'est pas une anarchie, tout le monde qui parlent au nom de l'islam, qui vont politiser la politique dans l'islamisme.
Also die Islamisten, das ist nicht irgendwie etwas eine Anarchie oder so, sondern das ist eine politische Partei, anerkannte Partei, und wenn man die wählt, dann ist das eine demokratische Entscheidung, genauso wie man halt da eine CVP wählt, wo ein christlicher Grundgedanke eigentlich ziemlich etwas Vergleichbares, vielleicht nicht im Ausdruck, aber eigentlich ist. Was ist die Zukunft für euch im arabischen Raum? Was für Wünsche habt ihr da? Ist vielleicht für euch Türkei ein Vorbild? Wir haben es vorhin auch gesagt, Türkei ist jetzt ein Land, wo das trennt. Religion und Politik. Was wünschst du dir für, oder nachher auch natürlich her?
Ja, es wäre schon schön, dass wir das trennen können. Es wäre sicher angenehm, ja, wenn wir getrennt werden.
Si on faisait comme la Turquie, si on séparait dans les pays en général la politique et la religion, quel futur t'es en désir pour les pays arabes?
Ben, je crois que la tendance intellectuelle de tous les mondes arabes vont vers l'idée de suggérer la séparation de l'État de la religion. Et ça, c'est le futur qui va venir, pas demain, mais peut-être dans un siècle. C'est pas demain, mais toutes les tendances, tous les intellectuels, toutes les propositions sont dans ce sens-là. C'est pas.
Also, es geht in eine Bewegung von dieser Training, das ist eine Training, die heute und morgen passiert wird, halt vielleicht im Laufe der nächsten 100 Jahre. Ich denke, da könnte man noch ganz viel länger diskutieren über das Thema, aber wir sind jetzt doch noch ein bisschen politischer geworden gegen den Schluss, obwohl der Monatsgast ja eigentlich Lebensgeschichten betrifft. Ich möchte jetzt offiziell Teil schließen mit einer Frage an beide. Was schätzt ihr am meisten am anderen Land, also ab daheim, was gefällt dir am besten? Nicht pas la vision de la carte postale, mais si tu arrives en Suisse, qu'est-ce que tu aimes le plus? Was gefällt dir am besten in der Schweiz?
Manger une saucisse sans galloise.
Sans galloise manger. Sans Senf schon wieder.
Senf,
Moutard. Sans Moutard, j'espère. Bien sûr. Und Cornelia, wo hat dich Marokko reich gemacht?
Was mich immer wieder sehr treffend und berührend in Marokko ist die Freundlichkeit der Leute, die Hilfsbereitschaft der Leute. Also, wir haben schon Situationen erlebt, wo wir Hilfe gebraucht haben, einfach gerade sofort. Und die Hilfe war immer rum. Ich denke, etwas, wo man in der Schweiz würde, am Strassenrand einfach stehen bleiben und warten, bis endlich mal einer anhaltet und einem hilft, das passiert dann in Marokko einfach schlicht nicht. Leute, die man meint, ja, wir kennen es, aber sind eigentlich nicht gut befreundet, die stehen einfach da, die können tagelang da stehen und einem helfen.
Dann hoffen wir, dass es so weitergeht. Schöne Geschichte bleibt in Marokko, inshallah, oder? Wenn man würde sagen, in Marokko hoffentlich bald wieder in Essaouira auch für uns. Zwei, wenn wir wieder mal leben gehen, wunderschöne Städte am Atlantik. Ich sage das für die, die es nicht kennen, ich sage das gern für euch, weil wenn da bei uns draußen der Winter grau und nass ist, in der Rüst und Flug hat man eine Welt voller Farben, Licht und Gerüche, wenn auch völlig eine andere Welt, aber die ist spannend zu entdecken. Und darum sehen wir uns sicher wieder dort und ihr hoffentlich auch in St. Gallen. Und euch sehe ich hoffentlich wieder in einem Monat, weil dann können wir St. Gallerinnen und St. Galler ein bisschen stolz sein, weil im Theater St. Gallen ist eine Doppelpremiere von einem St. Galler Komponist, Alfons Zwicker, Uraufführung von «Der Tod und das Mädchen», die letztes Jahr zu Dresden war. Und am Vorabend von der St. Galler Premiere ist der Komponist bei mir als Monatsgast. Und den Monatsgast gibt es übrigens auch immer auf dem Internet zum Nachlesen auf www.kaffeehaus.sk/pc. Und jetzt würde ich einfach noch sagen, viel Spass beim Probieren vom Öl, beim Reden mit meinen Gästen aus Marokko, am Schmöcker im Rezeptbuch von der Villa Marok. Und ja, so ganz nebenbei, herzlichen Dank an Urs Andrik aus St. Gallen, weil der heutige Abend, der ist mit Solarstrom versorgt worden.